Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Kawa Yunusi, Personalchef von SAP Deutschland, zu Gast. Sein Lebenslauf ist ungewöhnlich, und zwar nicht nur, weil er in Kabul aufgewachsen ist und allein als 14-Jähriger nach Deutschland geflüchtet ist. Begonnen hat er seine Karriere als Handyverkäufer und Tabakladenbetreiber am Bonner Hauptbahnhof, bevor er dann Jura studierte und für seinen ersten Job als Arbeitsrechtler bei der Telekom anfing. Seit 2015 ist Kawa Yunusi bei SAP verantwortlich für etwa 22.000 Mitarbeiter in Deutschland. Unser Gespräch dreht sich um Demut und die Kunst, sich nicht selbst zu überschätzen. Wir sprechen über den Wert von Kommunikation einer offenen Gesprächskultur. Und wir sprechen darüber, wie man sich in einem hektischen Alltag Oasen der Ruhe schaffen kann. Hallo Kawa, es freut mich, dass du heute Gast bei uns im Podcast bist.
Hallo Andrea, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Wie jeden Gast haben wir dich gebeten, drei Gegenstände mitzubringen. Und ich bin schon ganz gespannt, was du dabei hast. Was liegt denn da auf deinem Tisch? Ich sehe schon ein, zwei Sachen.
Genau, also ein Buch. Nicht irgendein Buch. Ein Buch, was ich erstmal, wozu ich mich zwingen musste, mich dahin einzuarbeiten. Aber als ich mich eingearbeitet habe, die erst so ein Drittel hinter mir hatte, und dann habe ich verstanden, was ich in der Hand halte. Und seitdem profitiere ich davon. Und ich habe auch mein Team gezwungen, wie in der Schule, so im Referatsformat immer einen Teil vorzubereiten, auch Team-Meeting vorzubereiten. Das ist nämlich Daniel Kahnemanns Buch Schnelles Denken, Langsames Denken.
Ein richtig dickes Buch und auch sieht so ein bisschen nach Standardwerk aus, oder? Das ist so dick, dass man sagen könnte.
Ich finde zu Recht.
Was fasziniert dich daran so?
Also erst habe ich gedacht, das ist wieder so ein Popularsachbuch, so mit dem schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Aber je mehr ich mich eingearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass es wirklich ein komprimiertes, empirisch basiertes Wissen da. Vieles wusste man aus dem Bauchgefühl, konnte man aber nicht herleiten. Tipps, also nicht als Tipps formuliert, sondern in Experimenten herausgearbeitet, wo man auch leicht in die Praxis auch umsetzen kann. Und was natürlich in Sachen Selbsterkenntnis als Menschen ganz klar macht, wie fehlbar wir als Menschen sind, wie häufig wir durch die Welt gehen mit einer Selbstgewissheit, die fast überhaupt keine Grundlage in der Realität, Rationalität hat. Also eigene Fehlbarkeit, Bewusstsein, also wie das Gehirn mit uns Streiche spielen, auch das bei anderen zu erkennen, und das erleichtert sehr viel den Diskurs und die Wahrnehmung, und auch die Frustrationsmaß nimmt auch zu, wenn man sich diesen Heuristiken bewusst ist.
Hm. Und welchen Wert verbindest du damit? Ist das sowas wie nicht eingebildet sein oder eine gewisse Demut, oder was verbindest du damit?
Exakt, das ist das Thema Demut, down to earth zu sein, auch zu wissen, dass man als Menschen, auch insbesondere, wenn man bestimmte Positionen hat, wo man viel mehr gestalten kann, Impact auf Leben anderer Menschen hat, dass man sich nicht überschätzt, dass man den eigenen Erfolg nicht überschätzt, dass man viel mehr dem Zufall, dem Glück, je nachdem, oder dem Schicksal, je nachdem, ob man glaubt oder nicht, auch Bedeutung beimisst. Und das hilft in dem Alltag und auch bei anderen, gerade in meiner Rolle als Personalleiter, auch mal das mit einfließen zu lassen, weil wir neigen, auch wieder aus dem Buch, wir Menschen neigen dazu, im Nachhinein alle Geschichten schön zu reden oder zu gehören, also eine kohärente Geschichte wird abgespeichert, obwohl die Realität eine ganz andere war. Und es ist, immer muss man dagegen ankämpfen, zu sagen, wie es wirklich war. Und das gelingt einem schwer, weil es ja im Gehirn passiert, also nicht ein Willensprozess. Aber dass man dann weiß, okay, wenn ein bestimmter Erfolg bei irgendwas eingetreten ist, dass es nicht einfach so durchgegangen ist und dank meiner Arbeit, sondern es waren sehr viele Entscheidungen, die getroffen wurden, die in Summe am Ende die richtige Entscheidung waren. Aber da waren genauso viele Potenziale, die auch schiefgehen können. Also ich bin nicht der Zauberer, sondern ich habe Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen zu haben und von den richtigen Menschen auch umgeben zu sein.
Gibt es denn so eine Entscheidung in deinem Leben, die du da als Beispiel berichten kannst oder erzählen kannst? Irgendwas, wo du sagst, da war es ganz klar?
Ja, also wenn ich von meinem Lebenslauf erzähle, wurde mir auch ein bisschen gesagt, ja, du hast viel geschafft im Leben. Das war, also aus der außenstehenden Perspektive, als wäre das so vorgezeichnet. Man muss nur wollen, so richtig, und dann passiert es auch, so dieser amerikanische Chaka. Aber die Realität ist ein bisschen anders, und das Buch hat mir geholfen, das auch ein bisschen besser auszudrücken. Zu sagen, ja, dass ihr seht das Ergebnis, aber vor dem Ergebnis sind sehr viele einzelne Entscheidungen und einzelne Ereignisse passiert sind, die auch hätte jedes anders laufen können, aber so sind gelaufen. Deswegen sage ich auch häufig auf die Frage, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis oder so, mehr Glück als Verstand. Ich finde das gar nicht so schlecht, diese Beschreibung. Natürlich, Verstand gehört auch dazu, Tüchtigkeit etc. Aber in meiner Wahrnehmung ist das Thema Glück, also im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort gewesen zu sein oder am falschen Ort, am falschen Zeitpunkt gewesen zu sein, das war ich auch ganz häufig in meinem Leben, darüber redet keiner, beziehungsweise verdrängt man als Menschen, das darf nicht ausgeblendet werden, das Leben bestimmt so oder so. Wenn man in Google jetzt fragt, Chefs wie, ach so, das war Beispiel übrigens auch aus dem Buch, es kommt einem vor, als hätten die nur die richtigen Entscheidungen getroffen, und diese 2, 3 Gründe haben den Google dahin gebracht, wo Google ist. Aber wenn man in die Historie guckt, dann war zum Beispiel hier, 99 wollten die für 1 Million Euro an Yahoo verkaufen, und Yahoo war nicht bereit, 1 Million Euro für Google Algorithmus zu zahlen. Jetzt stelle man sich vor, das hätten die gemacht, dann hätten wir von Google vermutlich nie wieder was gehört. Und das ist nur ein Beispiel von Entscheidungen, die in dem Moment halt anders gelaufen ist.
Aber es ist auch, hat auch eine gewisse Härte zu sagen, ich habe viel erreicht, ich habe einen Erfolg, und dann zu sagen, es war gar nicht so richtig meine eigene Leistung. Das ist doch ein großer Schritt, den du da machst, oder?
Ja, schon Eigenleistung, das gehört dazu, aber nicht ausschließlich. Also man darf nicht den Eindruck haben aus meiner Lebenserfahrung, dass man das Gefühl hat, man kann steuern, wohin man will. Also man kann bestimmen, ich will das Ziel erreichen, beruflich zum Beispiel, und ich erreiche das auch. Ja. Und das ist aber in meiner Realität ist nicht passiert, sondern man kann natürlich auf ein Ziel hingehen, also man braucht eine Vorstellung. Aber unterwegs kommen sehr viele Aufgabelungen und Schwierigkeiten kommen auf andere Gedanken. Und das ist, da nimmt man diesen Druck halt von einem weg. Also dass man, wenn man die Geschichten hört von anderen Menschen, die wirklich, ich habe mit 5 Jahren wollte Blockflöte spielen und dann habe ich das auch bis zum Ende gemacht und so, dann denkt man, okay, warum läuft es bei anderen so geradeaus? Bei mir dann ist nicht so gelaufen, weil die Realität halt ein bisschen anders ist. Und also ich sage, mehr Glück als Verstand. Verstand braucht man dazu auch. Also in den tüchtigen Glück folgt oder gehört das Glück oder wie man das auch mal sagt. Also es muss natürlich beides zusammenkommen. Aber ausschließlich auf Glück darf man sich nicht verlassen, aber auch nicht ausschließlich auf Tüchtigkeit und Leistung. Und dann zu erwarten, das wird schon gesehen, irgendwas passiert auch automatisch quasi.
Ja, verstehe. Du hast ja in der Tat, du hast es gerade kurz angedeutet, einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf. Und ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, da hast du erzählt, eine dieser Wendungen, die fand ich so interessant, dass du erzählt hast, dass deine Frau auch oder die Familie deiner Frau eine Rolle gespielt hat dabei, welchen Beruf du ergreifst. Ist das so eine Art von Zufall, den du hier meinst, oder ja, nicht Zufall, sondern eine Weichenstellung, die du selber vielleicht anders gesehen hättest?
Absolut, genau. Also hier wir konnten uns nicht entscheiden bei ZVS, welche Studiengang wir eingeben. 2 Kreuze durfte man machen. Ich wollte Philosophie, hat mein Schwiegervater, also spätere Schwiegervater, hat gesagt, lass es. Und dann habe ich BWL gemacht. Man kann ja nichts falsch machen, obwohl Mathe nicht gut war. Und zweite Kreuz haben wir ewig überlegt. Und dann hat meine Frau keine Geduld gehabt, beziehungsweise ein bisschen Formular abgeben, weil die Mitarbeiterin auch Feiern machen wollte, hat sie auf Jura angekreuzt. Und zack, habe ich Jura dann bekommen, als erstes Studienfach in Uni Bonn. So bin ich bei Jura gelandet. Absolut keine Ahnung von nix, was es daraus wird. Und eben, das ist so ein Moment in der Tat. Hätte ich zu dem Zeitpunkt für BWL den Bescheid bekommen, dann hätte ich vermutlich BWL studiert oder auch abgebrochen. Ich bin in Mathe wirklich schlecht. Dann wäre das Leben ganz anders gelaufen. Das war keine Leistung von mir, dann in dem Moment Jura anzukreuzen. Der Rest aber schon, das Studium dann noch irgendwie so hinzubekommen.
Klar.
Und auch im beruflichen Leben, auch nach dem Studium oder während des Studiums sind sehr viele Sachen, die eben unabhängig von dem eigenen Willen und Steuerungsmöglichkeiten passieren. Mhm. Und deswegen ist, wenn man überhaupt von Erfolgsrezept sprechen kann, ist immer offen zu sein, die Opportunities immer wahrzunehmen und dann, wenn man sagt, das ist im Moment die passende Gelegenheit, dann auch bei Schöpfe zu packen und nicht lange nachzudenken. Und nicht zu sehr dann zu sagen, ich will aber diesen Weg gehen und dann rechts und links dann vielleicht andere Ausfahrten quasi auslassen, die vielleicht einen viel angenehmer und schneller zum Ziel geführt hätte.
Und warum setzt du dieses Buch auch im beruflichen Kontext ein? Du hast ja gesagt, du gibst es quasi jedem im Team mit. Warum machst du das und was sind die Vorteile daraus? Was nehmen die Leute mit?
Ja, vieles. Also zum Beispiel mittlerweile weiß jeder, was Framing ist, ein Phänomen, aber es war vor einigen Jahren, als ich das Buch gelesen habe, war ein Geheimwissen noch, wie man etwas framed am besten. Okay, für dich natürlich, Andrea, nicht als Journalisten, aber für den Laien war ein Tipp, wie man etwas erzählt, gerade auch Unternehmenskontext, also wie man eine Unternehmensentscheidung den Mitarbeitern erzählt. Da geht es nicht darum, Leuten irgendwie was vorzugaukeln, blöd sind die nicht, aber man kann das eine so oder so erzählen, einem sagt man, aha, cool, finde ich super, und anderer sagt man, habe ich irgendwie nicht verstanden, fühle ich mich irgendwie. Mhm. Und dann, was mir geholfen hat persönlich, und dann auch wollte dieses Phänomen auch hier in der Organisation, wo wir auch sehr viel kommunizieren, sowohl wird schriftlich als auch nicht schriftlich, wie man die Themen auch erzählt. Das andere ist auch, in Sachen Debattenkultur, da haben wir 2017, 18 haben wir es als Schwerpunktthema genommen. Wie wir gesehen haben, außerhalb von SAP in Social Media, Populismus und wie man miteinander umgeht, wir sind auch ein Teil der Gesellschaft und wir können auch ein bisschen dafür beitragen. Dazu müssen wir aber die Mechanismen verstehen, die bei der Debatte eine große Rolle spielen. Und das sind auch einige Mechanismen, die auch auf Verhaltenspsychologie beruhen, die auch im Buch auch Experimente da gemacht wurden, die dann auch einen helfen oder mir geholfen haben. Das wollte ich auch im Team weitergeben, um auch heutzutage würde ich sagen nicht Medienkompetenz, sondern auch Debattenkompetenz. Also das, wie kann man eine schwierige Themen auch in einer Art und Weise führen, dass man auf Sachebene konzentriert bleibt, nicht auf Fettnäpfchen tritt und es in Köder liegen lässt, die normalerweise Streit und Provokation verursachen, weil unser Gehirn als Zack-Zack-System eins die Dinge miteinander koppeln und wenn man vom Thema sich ein bisschen entfernt. Bei Verhandlung hat mir das Buch auch sehr geholfen. Es hilft natürlich auch zu wissen, was nimmt unser Gehirn unterbewusst wahr, was nicht wahrnimmt. Also es ist gar nicht manipulativ gemeint, sondern was es ist halt. Und das kann man sich zunutze machen. Oder bei Vorstellungsgesprächen zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis, dass man dazu neigt, normalerweise immer den Superstar einzustellen. Also jemand, der schon bei einem Wettbewerber ganz oben war und man so eine vergleichbare Position hat. Aber dass man so Phänomen wie Regression zur Mitte wurde beschrieben, dass wir Menschen nicht immer High-Level leisten können, sondern wir haben immer dann einmal so einen Durchhänger, bis wir wieder hochkommen. Dass in dem solchen Situationen vielleicht hilfreich ist, nicht einen Superstar, der quasi also einen Höhepunkt hinter sich hat oder kurz dabei ist, einzustellen, sondern jemanden, der das Potenzial dazu hat, aber noch nicht das hinter sich hat. Also die sehr Wahrscheinlichkeit ist statistisch groß, dass das dann bei Einstellungen bei uns im Unternehmen passiert, als bei einem anderen rein statistisch gesehen, der dann notwendigerweise wieder jetzt dann in diesem tiefer die Leistungskurve fällt. Und das hilft dann auch, die Sachen ein bisschen aus anderer Perspektive anzuschauen.
Du bist ja auch ein großer Verfechter von Diversity, nicht nur in Sachen Mann-Frau, sondern sozusagen in der gesamten Breite. Und da steckt ja auch einiges in diesem Buch drin, oder?
Ja, insbesondere wozu Diversity am Ende auch, wenn man es schon kommerzialisiert, das tue ich persönlich auf gar keinen Fall. Aber wenn man aus Unternehmensperspektive sagt, warum macht ihr das ganze Zeug eigentlich? Ist zu sagen, das bringt, abgesehen davon, dass es anständig ist, allen Menschen gleiche Chancen einzureiben, alle Menschen so zu akzeptieren, wie die sind, bringt uns den unmittelbaren Vorteil, dass man mit diesem offenen Mindset für jeweilige Aufgabe im jeweiligen Team das beste Talent einstellt und nicht von unconscious bias oder sonstige Sachen abgelenkt ist und Leute einstellt, die nicht diese Voraussetzungen erfüllen. sondern weil man selber mal halt weiß war oder man selber in Uni Mannheim studiert hat, dann unterbewusst Leute aus Uni Mannheim einstellt. Und wenn man aber so ein Team zusammenstellt, was das richtige Talent im richtigen Kontext ist, dann profitiert das Unternehmen automatisch davon. Ja. Aber nicht, wenn ich das Team so einstelle nach Metrik, 3 Frauen, 3 Männer, 3 davon Ausländer und so. Das ist aber zwar diverse, aber höchstwahrscheinlich wird das nicht so erfolgreiches Team sein, weil eben der Aufgabenbezug gefehlt hat und ein Team zusammenhängt.
Stimmt.
Und das ist absolut eigentlich eine Binsenweisheit, aber wird hier ziemlich deutlich zum Ausdruck. Mm. Ja. Ich konnte viele Weisheiten erzählen. Ich habe das Buch lange nicht gelesen, aber es sind gute Sachen dabei und da ist auch keine Meinung, sondern es ist alles empirisch belegt und man kann immer wieder lesen, genau. Es wird nicht langweilig.
Sehr wissenschaftlich, ja, sehr schön. Jetzt bin ich aber gespannt, was du als zweites mitgebracht hast.
Nach den vielen Bücher lesen ist natürlich eine Tasse, das steht für eine Tasse Tee. Ich glaube, das hatte ich auch bei unserem letzten Gespräch auch erzählt. Das ist diese allabendliche Tee-Ritual mit meiner Frau, was als zweierlei Gründe, einmal ist eine sehr gute Gegenmaßnahme gegen Burnout, also wenn man ein bisschen abdriftet, jeder für sich selbst, diese Zeit zusammenzusitzen, egal wie spät das wird, wenn man nach Hause kommt, und ein Thema in den Alltag zu besprechen, was mit Familie, mit Kind, Schule und Arbeit etc. Und einfach mal ankommen, bevor dann das Familienleben losgeht.
Und magst du es ein bisschen beschreiben? Was ist das für ein Ritual? Macht ihr einfach ganz normalen Tee rein oder habt ihr einen speziellen Tee? Wie läuft das ab?
Nee, ich mache ganz normalen Tee, grünen Tee mag ich sehr. Und dann sitzen wir uns in unserem Arbeitszimmer also wirklich auch weg vom Wohnzimmer, wo man schon wieder in Freizeitatmosphäre ist. Und dann erzählen wir, was im Alltag passiert ist oder auch nicht passiert ist, was einen so beschäftigt oder auch nicht beschäftigt. Und natürlich auch organisatorisch ist, man muss auch abstimmen den jeweiligen Alltag. Und dann weiß man auch, wenn wir rausgehen aus dem Zimmer, dann ist es wirklich Privatzeit. Man hat quasi dort alles gelassen. Und dann hat das einen unmittelbaren Vorteil, was wir festgestellt haben, dass Signale, wenn es man dann zu sehr sich auf eine Sache einschießt, also war das Thema Burnout, bei mir war es nicht so, aber hätte ich diesen Mechanismus nicht gehabt, dann wäre ich vermutlich an diese Opfer geworden. Und da wird die Signale sehr viel früher wahrgenommen von meiner Frau und umgekehrt bei mir auch. Und das hilft uns sehr und das ist auch wichtig, dass Frust nicht sich aufsammelt. Sonst haben wir wirklich im Alltag, man kommt von einem zum anderen und irgendwas passt einem nicht, aber es ist keine Gelegenheit, darüber zu reden und dann irgendwann explodiert das. Ist nicht schlecht, Streit zu haben, das ist auch ein Aspekt der Diversity, wenn man unterschiedliche Charaktere hat, ist auch okay. Aber so kann man ein bisschen entgegenwirken. Ein bisschen achtsam runterkommen. Und unser Sohnemann ist immer 13 Jahre alt. Ab und zu habe ich ihn dazu verführt. Aber ich merke auch, wie er von sich aus sagt, Papa, ich muss jetzt wirklich mal zur Seite gehen, tief einatmen, um runterzukommen. Ich habe ihm nicht überredet zur Achtsamkeit oder Atemtechnik oder sonst was. Und das hilft ihm auch, also vor der Arbeit, sagt er, macht das ab und zu und wenn er sich nicht beruhigt beim Einschlafen. Also, das ist dafür, steht die Tasse. Abgesehen davon, dass ich sehr gern Tee trinke, literweise.
Aber das heißt, neben diesem Tee-Ritual, das ja was Meditatives hat, machst du auch richtig Meditation oder Achtsamkeitsübungen oder ist das sozusagen dein Ritual und damit ist auch gut?
Das ist mein Ritual. Achtsamkeitsübungen mache ich, Meditation weniger. Achtsamkeitsübungen nicht jeden Tag, sondern situativ bedingt. Und ich muss sagen, bis 2018, bevor wir dieses große Programm in der SAP ins Leben gerufen haben, habe ich selber daran nicht geglaubt. Ich habe natürlich gehört, wenn du am Atmen und so, habe ich gesagt, ja gut. Aber als ich dann tatsächlich gemacht habe und festgestellt habe, verdammt nochmal, so eine einfache Geschichte, die man überall machen kann, ohne große irgendwelchen Kloster gehen oder sonst was, wie viel das einem hilft, also mir persönlich hätte ich nicht gedacht. Und seitdem ich es nutzen unmittelbar gespürt habe, habe ich bereut, hätte ich das gewusst früher, als ich meine Staatsexamina geschrieben habe oder sonstige Sachen, dann wäre ich vielleicht durch eine oder andere schwierige Situation anders durchgegangen. Und deswegen immer, ich merke irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen, bildlich stelle ich mir vor, wie mein Geist komplett zerstreut. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst. Man weiß nicht, man ist von einem Thema zum anderen und dann wirklich tief durchatmen. Es braucht nicht wirklich eine Minute, anderthalb Minuten irgendwo in Ruhe, egal wo das ist. Dann ist alles anders irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es hilft mir unmittelbar.
Ja, ich glaube, es würde auch helfen, wenn das viele Menschen machen. Dann wird es vielleicht gar nicht so viel hitzige Diskussionen geben.
So, das glaube ich auch, gerade in Social Media, in den Twitter insbesondere. Da müsste man eigentlich vor dem Tweet, bevor man absetzt, muss man fragen, möchtest du wirklich dreimal tief durchatmen, kannst du immer noch entscheiden. Genau.
Ja. Man darf erst senden, wenn man drei Atemzüge gehört hat. Sehr spannend und sehr wichtig. Ja. Was hast du denn als drittes mitgebracht?
Ja, etwas, was natürlich zweischneidige Sache ist, mein Handy. Fluch und Segen zugleich. Ich brauche mein Handy für alles. Also ich habe eigentlich als Arbeitsgerät, hauptsächlich benutze ich als Arbeitsgerät, auch für Social Media, wobei mein Social Media ist auch eigentlich Arbeit, weil ich bin zwar bei Instagram, aber auch dort würde ich sagen, so 80% sind eher Arbeitsinhalte, was ich da teile. Das ist meine Schnittstelle, Kommunikationsdings zu meiner Familie, zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur weiten Welt. Und wer mich zeichnet nacherzählen würde, würde man sehen, wie ich die ganze Zeit auf dem Handy gucke. Also komplett unachtsam. Jedenfalls, wenn ich alleine bin. Das ist sehr wichtig, aber auch hier muss man auch ein gesundes Verhältnis damit dazu entwickeln, damit man nachher irgendwie nicht Menschen, die im Raum sind oder Menschen, die mit denen man Zeit verbringen will, eigentlich dann im Hintergrund geraten und diejenigen, die nicht im Raum sind und durch Handy man sieht, dann vielleicht mehr Raum bekommen.
Aber achtest du auf deine Bildschirmzeit? Die rechnen die Handys ja immer gerne aus.
Nee, achte ich gar nicht darauf. Ich gucke, dass ich während der Arbeit bleibt nicht so viel Zeit fürs Handy. Wenn ich im Office oder beziehungsweise im Homeoffice bin, dann bin ich in der Regel vor dem Rechner. Und zwischen den Terminen gucke ich, dass ich bei LinkedIn was poste oder Kommentare abgebe und so. Und ansonsten habe ich eine Lesezeit mit Wecker und Alexa und dreifach vor dem Schlafengehen. Und dann, wenn die Lesezeit vorbei ist, dann bringe ich das Handy weg ins Arbeitszimmer, also nicht im Schlafzimmer. Und dann lesen oder irgendwas gucken oder so und dann ins Bett gehen. Und da ist manchmal gelingt das gut, manchmal weniger, im Freizeit das Handy loszulassen. Aber in letzter Zeit durch diese Regeln klappt eigentlich sehr gut.
Warum ist dir das wichtig, mit der Außenwelt so stark zu kommunizieren? Du bist ja jemand, der wirklich sehr bekannt ist, auch über Social Media. Wo siehst du da, oder warum machst du das? Was gibt dir das auch zurück?
Also in erster Linie ist, die Dinge sind da. Ich habe mich so konditioniert, wenn Content da ist, dann schmeißt es quasi raus. Alle anderen würden das verteilen, ich mache das und 5 Tage später einen Redaktionsplan etc. Aber bei mir, wenn es da ist und ich meine, es könnte interessant sein, dann haue ich das raus. Und ich habe das Glück, dass ich genug Content habe. Also ich habe häufig oder ganz häufig mehr Content, als ich posten könnte. Ich poste in der Regel einmal am Tag bei LinkedIn. Aber die Themen, die interessant sind, dann sehe ich auch eine Reaktion der Follower, ist viel mehr da. Und deswegen denke ich, warum soll ich es für mich behalten, für uns behalten? Es ist eh da, was wir machen. Oder in dem Moment, was mir was einfällt, dann haue ich das einfach mal raus. Und dann guckt man auch, wie das Feedback ist von den Nicht-Kollegen, das ist wichtig. Aber LinkedIn ist auch schon auch eine Mitarbeiterkommunikationsplattform. Da bekommt man auch Feedback von den Kollegen, entweder unmittelbar durch Likes und Kommentare darunter oder halt informell über E-Mail oder über per Mail, wenn die Sachen gut finden oder schlecht finden, was auch immer. Und das ist ein sehr guter Test. Ich konnte gar nicht so häufig meinen Kollegen zuballern offiziell mit E-Mail von SAP. Aber so kann ich das machen. Dann weiß ich, wie die Dinge ankommen, ob gut oder schlecht. Und dann kommen auch ganz häufig daraufhin dann neue Vorschläge, Inspirationen, die wir dann intern prüfen und dann auch machen. Und gerade in Zeiten von Pandemie war es für mich super wichtig. Denn nicht in Pandemiezeiten, ich habe in Kantinen ganz viele Menschen getroffen oder bei Veranstaltungen etc.
Klar.
Und das fehlte komplett und man kann nicht dauernd Leute mit Service belästigen. Aber über Social Media hat man immer noch sehr guten Kontakt.
Das heißt, es ist für dich auch eine Art Feedback-Tool oder Dialog-Tool?
Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige
Kommunikationskanal neben unseren klassischen Sachen, die wir haben, wie Intranet, Social Intranet und E-Mail-System immer noch nach wie vor oder Podcast, die wir auch intern haben, ist das super wichtig, ja.
Und wie guckst du auf die aktuelle Debatte, du hast aktuell schon seit längerem laufende Debatte, wie Social Media sozusagen die gesellschaftlichen Themen aufgreift, oft ja auch nicht so freundlich und nicht so konstruktiv, wie du das nutzt, sondern wenn es dann Richtung Hass, Hate Speech oder Fake News geht, wie guckst du auf diese Debatte und wie gehst du damit um?
Ich bin es zu meiner Freude, ich hoffe, es bleibt so, am jungen Holz hier, doch hier ist ein Holz. Ich bin davon verschont geblieben. Ich merke immer, wenn ich irgendwas ab und zu mache, poste ich irgendwas über meine Politik, weitestgehend, also mit Politik verbunden, wie letztens zum Abschied von Merkel, da habe ich auch nur Danke gesagt für 16 Jahre. Und dann weiß ich, wenn ich das poste, dann wie, also wenn man einen Honigpotter hat, da kommen diese Trigger werden angesprochen, kommen diese unsachlichen Kommentare etc. Und dann bin ich vorbereitet, dann weiß ich, dass ich dann häufiger da gucke, was da unten kommentiert wird, weil mir es wichtig ist, wer unten, dass es jetzt nicht Sachen stehen bleiben, die beleidigend oder sonst was sind. Insgesamt, ich glaube, die Wahrnehmung hat sich in der Gesellschaft zum Positiven deutlich geändert, was die Umgang mit diesen Themen angeht, während früher eher belächelt wurde oder manchmal auch zu sehr ernst genommen wurde und manche konnten auch nicht so richtig erkennen, also ob das zu Recht die Leute sich aufgeregt haben oder sich unsachlich ausgedrückt haben. Hier Stichwort der besorgte Bürger, so dass ab 2015, 2016 so immer der Fall war, dass wir auch gelernt haben, damit umzugehen und dass diese Sozialkompetenz, von dem wir das heißt Kommunikationskompetenz, das auch zugenommen hat, dass man nicht auf jeden Trigger anspringt. Immer noch geschieht genügend. In Twitter merke ich immer wieder, dass da relativ schnell Stimmung hochkommen, aber das ist auch eine spezielles Klientel, die wissen auch, warum, wie passiert. Ist noch nicht die ganze Realität. Aber dass jetzt die Politik wirklich reagiert hat und immer noch reagiert und mit den weiteren Gesetzen, dass das Signal daraus geht. Wir werden es, glaube ich, nicht komplett ausmerzen können. Aber es ist wichtig, dass aus allen Ecken hier Stopp gesagt wird, Stellung bezogen wird. Es wird immer noch ein paar Prozent von Mitarbeitern bleiben, die früher vermutlich auch ohne Social Media andere angepöbelt hätten in der Stadt oder auf dem Marktplatz oder so. Aber jetzt geschieht es halt hier. Aber dadurch wird es nicht richtiger. Dadurch heißt nicht, dass wir es ignorieren. Genau, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, wenn wir über Werte reden, dass die Werte auch verteidigt werden mit klaren Worten. Weil sonst entsteht auch hier eine verzerrte Wahrnehmung. Wenn man nur diejenigen sieht, die die Werte angreifen, dann kann es für Außenstehende der Eindruck entstehen, dass das quasi die Realität wäre und nicht die Werte, worauf unsere Gesellschaft, unser Land und unser Zusammenhalt beruhen, dass diese verzerrte Wahrnehmung nicht entstehen darf. Und deswegen müssten wir dort unsere Stimme zeigen, so. Hashtag wir sind mehr hört sich ein bisschen blöd an, weil es immer noch heißt, es gibt andere, die weniger sind. Aber in dem Kontext, was das Thema Populismus angeht, das Thema Werteverständnis angeht, sind wir wirklich mehr. Mit wir meine ich all diejenigen, die auf dem Boden des Grundgesetzes agieren und agieren wollen, eine Gesellschaft leben wollen, die diese Werte auch achtet und dafür auch entsprechend einstimmt.
Aber du bist natürlich auch Manager und in der Funktion ist es wahrscheinlich auch eine schwierige Balance zu halten, oder? Dass du dich politisch äußerst oder gesellschaftlich und gleichzeitig sind viele Unternehmen ja auch zurückhaltend, was Politik angeht, eben weil das Phänomen eintreten kann, das du gerade beschrieben hast, dass dann alle auf einen losgehen. Wie balancierst du das?
Ja, ich gucke, dass ich in der Tat, ich muss sehr viel an meinen Lippen kneifen. Ich würde ganz häufig mich politisch auch äußern, aber ich bin mir auch bewusst, wir haben 26.000 Mitarbeiter, das ist alles gesamte Spektrum da. Ich bin zwar nicht von denen gewählt, ich bin nicht Betriebsrat, aber trotzdem vertrete ich auch sie nach außen und deswegen kann ich nicht zu allem meine Meinung sagen. Aber irgendwann hört auch die Meinungsebene auf, wo dann unsere Werte als Unternehmen betroffen sind, dann beziehen wir natürlich klar Stellung. Zum Beispiel, als die Attentate in Hanau passiert sind, das ist mir hängen geblieben. Das war gar kein Thema, dass Herr Christian Klein einen Post geschrieben hat und sich deutlich gegen Populismus und rechte Strukturen etc. Positioniert hat, was sehr gut angekommen ist, natürlich auch intern. Als wir das Thema in Chemnitz wo der Maaßen meinte, hätte keine Hitze stattgefunden, worauf danach auch diese Wir sind mehr Bewegungen standen. Da war klar, dass wir dort jetzt nicht nur wieder eine Pressemitteilung schicken, sondern wieder was machen. Das haben wir auch hier intern eine Riesenveranstaltung gemacht mit unseren Mitarbeitenden, Netzwerken, mit den Sozialpartnern, mit den Vorständen, auch unter dem Hashtag Wir sind mehr. Auch hier, um auch hier zu zeigen, also wir wollen ja nicht nur Sonnenschein-Diversity machen, wenn alles gut ist, sondern jetzt, wo es drauf ankommt, auch Farbe zu bekennen. Und wohl wissen, dass dein andere vielleicht stört sich dabei, dass wir das Thema, was eigentlich politisch ist, außerhalb von SAP sich bewegt, auch in SAP wieder reinbringen und dazu unseren Kolleginnen und Kollegen auch Raum geben, auch dazu einzustehen und die Stimme zu erheben. Also da gibt es gewisse Grenzen, die da ist für uns unumstößlich. Da werden wir auch laut sein und laut bleiben. Und das ist etwas, was ich sehr an unserer Kultur schätze bei SAP. Obwohl wir ein globales Unternehmen sind und ein Riesenkonzern, das ist so selbstverständlich, muss man jetzt nicht großartig diskutieren. Andererseits ist natürlich, wenn es um politische Themen positionieren geht, dass wir dann natürlich ein bisschen zurückhaltend sind. Es sei denn, es geht um unser Kernthema, wie Thema Digitalisierung zum Beispiel oder Nachhaltigkeit, dass wir dann natürlich anders auch auftreten nach außen.
Aber sozusagen die Linie dazwischen Politik und Werten ist eher keine Parteipolitik, aber sozusagen, wenn es um Überzeugungen, um Grundwerte geht, richtig?
Genau so ist es, ja. Also es geht um die Werte, wofür eigentlich nicht nur wir bei SAP stehen. Also man sagt immer, die Werte des Unternehmens wurden übertreten. Das sind keine Werte von SAP, das sind unsere Werte, unsere Gesellschaft. Das sind universelle Werte, die für jeden selbstverständlich sein sollte und niemand aus Opportunitätsgründen wegen angebliche Kundenverlust oder Shitstorm-Angst sich zurückhalten sollte, sondern da besteht der demokratische Konsens.
Aber gab es das schon mal, dass ihr auf so einem Bekenntnis zu Werten auch einen Shitstorm bekommen habt? Hast du das schon mal erlebt?
Nein, eigentlich nicht. Es gab eine ganz, ganz wenige Menschen, die am Anfang bei diesem Wir sind mehr Hashtag falsch verstanden haben, als würden wir uns hier politisch irgendwie, parteipolitisch oder sonst was positionieren, beziehungsweise die Frage gestellt dann berechtigterweise, ob das nicht zur Spaltung führt. Das war zum damaligen Zeitpunkt eine berechtigte Frage, deswegen haben wir es auch diskutiert. Aber ansonsten hatten wir Gott sei Dank auch in der Hochphase von Populismus und Rechtspopulismus bei uns bei SAP nicht die Bewegung, die manch andere Unternehmen hatten und immer noch haben.
Das heißt, so unter dem Strich, es lohnt sich, für Werte einzusetzen. Das passt doch wunderbar zu unserem Podcast.
Das lohnt sich immer. Also ich habe Lebensspruch ist, ich weiß, es ist ein chinesisches Sprichwort, kam übersetzt, habe ich auch die Übersetzung gelernt. Die Wahrheit sinkt mitunter, aber den Atem verliert sie nie. So ist auf Chinesisch übersetzt. Ich kann mich erinnern, ich habe damals im Hotel Continental gearbeitet, ich glaube in 9. Klasse oder 10. in Bonn. Das Hotel gibt's nicht mehr. Aber ich habe damals so Philosophie-Dinger gelesen und dann so Sachen, die mich ansprachen, habe ich in meinem Notizbuch geschrieben. Und das ist, was mir immer wieder hochkommt. Also ich weiß nicht, auf Deutsch muss man sagen, Lügen haben kurze Beine oder was auch immer. Also für mich hat die Bedeutung, dass das Wahrhaftige, das Richtige, das im Sinne von kategorischen Imperativen, wenn man danach handelt, liegt man immer richtig, auch wenn es kurzfristig so erscheinen mag, als wäre man damit im Nachteil, aber in Long Term ist man immer da auf der richtigen Seite und das ist eine super beruhigende Erkenntnis, wenn man darauf vertraut, weil es passiert häufig im Leben, dass man sagt, wieso ist das und jenes passiert oder die hat diesen Erfolg. Jeder weiß doch, dass es fake ist. Oder jeder weiß es, dass er oder sie es nicht kann oder wer auch immer. Aber einfach mal geduldig sein, wenn man Wahrheit folgt und Substanz hat, dann wird sich das auch durchsetzen. Und das ist das Gleiche mit den Werten. Streiten, auch wenn es ab und zu aussieht, als würde es vermutlich untergehen, das Richtige kommt immer hoch.
Wunderbar, wenn das nicht das perfekte Schlusswort war. Herzlichen Dank, lieber Carver, für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Vielen Dank, Andrea. Danke dir.
Das war die 22. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.